Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon ist Henning Hubert. Das haben wir für Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bis um vier. Warum Israels Premierminister Netanyahu zum Boykott bestimmter Medien aufruft. Statt türkischem Gefängnis jetzt berichten übers Schützenfest. Wir begleiten Meshale Tolu bei ihrer neuen Arbeit für die Schwäbische Zeitung. Und wir erinnern an Karl Wilhelm Fricke, den Publizisten zur DDR-Repression. Er wird heute 90. Zuerst aber mal wieder die AfD und der Journalismus. Gestern in Bremen, da schließt die AfD-Gruppe um den Landesvorsitzenden Frank Magnitz eine Reporterin der Taz aus von einer wichtigen Pressekonferenz. In der ging es um die Auflösung der neuen und zugleich komplett zerstrittenen Fraktion in der Bürgerschaft. Unsere DLF-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager in Bremen. Was ist denn da genau passiert bei dem Ausschluss vor den Türen des AfD-Landesverbandes?
Ja, die AfD hatte eine Einladung zu ihrer Pressekonferenz rumgeschickt und schon diese Einladung ist bei der Taz nicht angekommen. Also die Taz stand offenbar nicht auf dem Verteiler der AfD und daraufhin hat die Journalistin Lotte Drügemüller von der Taz bei der AfD angerufen und nach dem Ort für die Pressekonferenz gefragt. Der wurde ihr dann auch genannt, dann ist sie dorthin gefahren und dann ist das hier passiert.
Also ich war dann dort um kurz vor elf. Um elf sollte die Pressekonferenz beginnen. Ich denke, die Kollegen waren alle schon drin. Zumindest war jetzt keiner mehr vor der Tür. Hab geklingelt, wurde gefragt, woher ich komme. Als ich dann sagte, Taz, war die Antwort, Sie sind hier nicht erwünscht.
Ja, sagt Drügemüller von der Taz und sie ist dann unverrichteter Dinge zurück in ihre Redaktion gefahren.
Die AfD gegen die Taz und umgekehrt, ist das eine große Überraschung in Bremen, also dieses selektive Ein- bzw. Ausladen, oder ist sowas schon mal vorgekommen?
Also man ist hier darüber nicht überrascht. Es ist im Januar schon mal ein Kollege von der Taz von einer Pressekonferenz von der AfD ausgeschlossen worden. Ihm wurde damals gesagt, dass die Taz eine Institution gegen Recht sei und dass die AfD hier keinen Grund sehe, mit ihm zu reden, solange er nicht anständig berichte. So hat er das dann damals in der Taz beschrieben. Das heißt, das ist hier in Bremen nicht neu. Offenbar kommt sowas insgesamt aber eher selten vor. Also, dass gezielt einzelne Journalisten von Pressekonferenzen der AfD ausgeschlossen werden. Es gab so einen Fall vor etwas mehr als einem Jahr in Brandenburg. Da wurde ein Journalist von der Bild-Zeitung nicht zugelassen. Das haben die anderen Journalisten und Journalistinnen aber mitbekommen. Und die haben dann aus Solidarität geschlossen die Pressekonferenz verlassen. Was hingegen häufiger vorkommt, ist ja, dass die Presse insgesamt zu Parteitagen oder Veranstaltungen von der AfD nicht zugelassen wird.
Kann oder wird die Taz jetzt irgendwas gegen den Umgang mit ihr unternehmen?
Also rechtlich kann die Taz da nichts machen. Die AfD kann sich hier zum Beispiel auf ihr Hausrecht berufen und selbst entscheiden, wen sie zu einer Pressekonferenz zulässt und wen nicht. Das ist zum Beispiel bei der Judikative oder bei Gerichten anders. Die müssen alle Journalisten zu Pressekonferenzen zulassen. Also kurzum, die Taz kann sich da jetzt nicht einklagen. Was sie aber machen kann, ist eben darüber zu berichten. Und die Journalistin hat zum Beispiel auch die hiesige Landespressekonferenz informiert. Und von der Landespressekonferenz kam dann auch umgehend ein Statement, in dem sie das Vorgehen von der AfD verurteilt hat. Sie hat die AfD aufgefordert, ihr Verhalten gegenüber den Medien dringend zu überprüfen und zu verändern, wenn sie in Anführungszeichen als Grundgesetzpartei glaubwürdig sein will.
Ja, die Landespressekonferenz, kann die jetzt nochmal irgendwie anders Druck machen?
Also anderen Druck kann man nicht ausüben, außer wie zum Beispiel in diesem Beispiel, was in Brandenburg geschehen ist, dass alle Journalisten dann geschlossen so einen Saal verlassen. Dann hat die AfD, die ja auch auf Presse angewiesen ist in der Berichterstattung, natürlich keine Wahl mehr und muss dann alle zulassen. Aber das hat gestern nicht funktioniert, weil die meisten das nicht mitbekommen haben, dass die Kollegin von der Taz ausgeschlossen wurde.
Blicken wir nochmal auf den Anlass der Pressekonferenz. Die AfD in Bremen hat da gestern ihren Fraktionsstatus ja in der Bürgerschaft schon wieder verloren. Wie geht's da jetzt weiter?
Also der Bundesvorstand der AfD hat sich dazu inzwischen geäußert und er hat Frank Magnitz und seiner Gruppe verboten, den Namen und das Logo der Partei zu verwenden. Das heißt, er darf sich jetzt nicht mehr AfD-Gruppe in der Bürgerschaft nennen. Als Begründung hat der Bundesvorstand gesagt, dass Magnitz' Austritt aus der Fraktion ein parteischädigendes Verhalten gewesen sei Und er soll dazu auch noch mal in knapp 2 Wochen in Berlin Stellung beziehen.
Dann müssen sich auch die Zeitungen überlegen, wie sie das jetzt bebildern. Gehen wir da noch mal auf die Person Frank Magnitz ein. MdB, MdL vom Höckeflügel. Diesen Zwischenbilanz oder Bilanztag gestern, was bleibt denn von ihm, von Frank Magnitz, medial in Erinnerung?
Frank Magnitz ist ja vor allen Dingen bekannt geworden nach dem Angriff, den es im Januar auf ihn gab hier in Bremen. Da diese Bilder sind ja wirklich durchs Internet und durch die ganze Presse gegangen. In Bremen bleibt davon vor allem eine selbstkritische Betrachtung der Medien, weil am Anfang von vielen berichtet wurde, dass Magnitz ja mit einem Kantholz niedergeschlagen worden sei. Und da hatte man einfach das Wording der AfD übernommen. Da hätte man länger abwarten müssen, was die Ermittlungen ergeben. Es hat sich ja dann relativ schnell herausgestellt, dass es eben kein Kantholz gab. Und Videoaufnahmen haben gezeigt, dass der Angriff anders abgelaufen ist, als es vorher aus dem AfD-Büro hieß. Also da gab es dann in sehr vielen Redaktionen große Diskussionen über die eigene Berichterstattung mit der Erkenntnis, dass man mit solchen oder ähnlichen Fällen in Zukunft etwas vorsichtiger umgehen will. Und wie es genau jetzt mit Frank Magnitz hier in der AfD, in der Bürgerschaft oder im Bundestag weitergeht, das wird sich in den nächsten 2 Wochen, denke ich, rausstellen.
Felicitas Böselager aus Bremen über den Umgang der AfD mit der Presse und umgekehrt. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist mitten im Wahlkampf und sieht sich Vorwürfen ausgesetzt wegen seines Umgangs mit den Medien. Zunächst hatte der Regierungschef seine Anhänger aufgerufen, einen Fernsehsender zu boykottieren. Der Sender hatte Zeugenaussagen aus den Korruptionsermittlungen gegen Netanyahu veröffentlicht. Außerdem passt ihm der Tenor einer Serie, der Serie Our Boys, nicht, über den Mord an 3 jüdischen Teenagern. Jetzt ist zusätzlich ein Mitschnitt auf dem Markt, der klarmacht, Netanyahu will am liebsten Aufsichtsgremien im Rundfunk abschaffen. Ein bisschen Ibiza, dieser Bericht aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Tim Aßmann.
Die Aufnahmen, die nun für Aufregung sorgen, sind knapp 2 Jahre alt. Der israelische Fernsehsender Kanal 20 hatte damals Probleme mit einer staatlichen Aufsichtsbehörde, die nicht der Meinung war, dass der Sender die Vorgaben erfüllte, um Nachrichtensendungen im Programm zu haben. In dieser Situation sprach Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu mit seinem Kommunikationsminister Ayub Kara über das Thema und irgendwer im Raum schnitt mit. Kanal 20 stand der Regierungspolitik positiver gegenüber als andere israelische Fernsehprogramme und Netanyahu wollte, dass der Sender weiter auch Nachrichten bringen darf. Auf dem Audiomitschnitt ist zu hören, wie sich Netanyahu an Minister Kara wendet. Was mit den Auflagenverstößen des 10. und des 2. Kanals sei, fragt Netanyahu. Und Ayub Kara antwortet, jeder begehe Verstöße. Kannst du das Aufsichtsgremium auflösen, will der Regierungschef wissen. Und als der Minister antwortet, man prüfe, schlägt Netanyahu vor, die ganze Kontrollbehörde gleich komplett abzuschaffen. Die Echtheit der Aufnahmen wird weder von Netanyahus Likud-Partei noch von Ex-Minister Kara bestritten. Dieser beteuert aber, sie nicht bekannt gemacht zu haben. Und Parteifreunde von Benjamin Netanyahu, wie der Abgeordnete Miki Sohar, stellten sich schützend vor den Regierungschef. Alles, was man diesen Aufnahmen entnehmen kann, ist zu hören, wie der Premierminister für die Rettung von Kanal 20 kämpft, welcher kurz vor der Schließung stand. Dieser Kanal war damals im Bereich der Medien die letzte Stimme, die sich den rechten Themen noch annahm und auch die rechte Seite repräsentierte. Die Aufnahmen scheinen zu belegen, dass Netanyahu versuchte, Einfluss auf die Arbeit des Kommunikationsministeriums zu nehmen, obwohl die Justiz ihn vorher aufgefordert hatte, genau das nicht zu tun. Netanyahu war zeitweise selbst Kommunikationsminister, doch weil es bei den Korruptionsvorwürfen gegen ihn seit Jahren auch um die mögliche Beeinflussung von Medien geht, machte die Justiz Druck und Netanyahu legte das Amt als Minister nieder. Das Verhältnis des israelischen Langzeitpremiers zu einigen großen Medien im Land ist schwer belastet. Netanyahu wirft vor allem 2 der 3 größten Fernsehsender und den meisten Zeitungen vor, die Korruptionsvorwürfe gegen ihn zu instrumentalisieren und eine Hexenjagd zu betreiben. Nachdem Kanal 12 Teile von Zeugenaussagen gegen Netanyahu veröffentlicht hatte, ging der Premierminister die Verantwortlichen des Senders und der zuständigen Produktionsfirma scharf an. Es ist interessant, dass diese freie Presse immer nur in eine Richtung geht, einseitige Botschaften sendet und verzerrt und verfälscht. Die Journalisten sind in erster Linie angeheuert worden, um einen Anschlag gegen die israelische Demokratie zu verüben. Der Journalist von Kanal 12, der über die Zeugenaussagen gegen Netanyahu berichtet hatte, steht Medienberichten zufolge mittlerweile unter Personenschutz. Der Juraprofessor Mordechai Kremnitzer vom Israelischen Institut für Demokratie warnte davor, Journalisten zu Zielscheiben zu machen. In jeder Gesellschaft gibt es Menschen, die psychisch nicht stabil oder radikal sind und die die Worte des Premierministers in Gewalt umsetzen könnten. Die Handlungen des Ministerpräsidenten könnten also einen physischen Angriff auf Journalisten zur Folge haben. Sollte es dazu kommen, wird Netanyahu der Erste sein, der sein Entsetzen darüber ausdrückt und erklärt, damit niemals gerechnet zu haben. Netanyahus Zorn traf zuletzt auch eine neue Fernsehserie. In Our Boys geht es um den Mord an einem palästinensischen Jungen vor dem Gazakrieg 2014. Der Serie wird vorgeworfen, sich zu sehr auf diesen Fall zu konzentrieren und die vorangegangene Ermordung von drei jungen Israelis nur am Rande zu behandeln. Benjamin Netanyahu nannte die Serie antisemitisch und rief dazu auf, die Produktionsfirma und den Sender Kanal 12 zu boykottieren. Den gleichen Sender also, der die Zeugenaussagen gegen Netanyahu veröffentlicht hatte.
Tim Aßmann über einen belastenden Mitschnitt und über einen Fernsehsender-Boykottaufruf durch Israels Premier. Ihr Schicksal sorgte über Monate hinweg für Schlagzeilen. Wegen ihrer Arbeit für eine Nachrichtenagentur saß die deutsche Übersetzerin und Journalistin in der Türkei in Haft. Vor 2 Jahren war das. Nun lernt sie selbst das Schlagzeilen und Blattmachen. Es geht um die in Ulm geborene Meşale Tolu. Eine türkische Antiterroreinheit hatte die deutsche Staatsbürgerin in Istanbul festgenommen. Tolu hatte sich zuvor kritisch mit der Erdogan-Regierung auseinandergesetzt. Auch nach ihrer Zeit im Gefängnis durfte sie die Türkei lange nicht verlassen. Erst vor gut einem Jahr ging es zurück nach Deutschland. Und nun will Meşale Tolu Medienprofi werden. Diesen Sommer hat sie ein Volontariat, die journalistische Redakteursausbildung, begonnen. In ihrer Heimat, bei der Schwäbischen Zeitung in Biberach. Thomas Wagner hat sie besucht.
Zu der Brückgeschichte habe ich jetzt alle Bäckereien, die wir erreicht haben.
Ja. Und dann hätte ich gesagt, wir planen den für Mittwoch.
Lokaltermin bei der Lokalredaktion. Marktplatz Biberach. Im Obergeschoss eines Gebäudes mit mittelalterlicher Altstadtfassade befindet sich die Lokalredaktion der Schwäbischen Zeitung. An einem der Rechner sitzt eine Frau Mitte 30 mit bekanntem Gesicht. Meşale Tolu, Übersetzerin und Journalistin, verbrachte die Zeit von Ende April bis Dezember 2017 in einem türkischen Gefängnis. Zuvor hatte sie für die Nachrichtenagentur ETA und den privaten Istanbuler Radiosender Özgür Radio gearbeitet, der nach dem Putschversuch im Juli 2016 geschlossen wurde. Immer wieder enthielten Tolus Beiträge auch Kritik an der Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Doch nun schreibt sie in der Lokalredaktion der Schwäbischen Zeitung Biberach über ganz andere Themen, über Lieferengpässe bei Apotheken, über Gemeinderatssitzungen bis über
das Schützenfest, genau. Darüber habe ich auch aus meiner Sicht geschrieben, weil ich konnte es gar nicht wahrhaben, dass man in einem hier Kreis 10 Tage lang Schützen feiert. Aber es geht. Also die Menschen sind hier wirklich gut drauf an Schützen. Von daher fand ich es sehr spannend.
Spannend findet Meşale Tolu fast alles, was ihr in ihrem beruflichen Alltag so begegnet, sagt sie. Seit Juni macht sie ein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung bei der Schwäbischen Zeitung. Zum einen will sie das journalistische Handwerk von der Pike auf erlernen, schreiben, Zeitungsseiten layouten, bei einem Praktikum im verlagseigenen Fernsehkanal Filme gestalten. Das hat sie bislang bei ihrer bisherigen journalistischen Arbeit in der Türkei noch nicht gemacht. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu.
Also ich finde es erstmal nicht so uninteressant, ein Volontariat zu machen, weil wir uns in einem digitalen Zeitalter befinden, in dem sehr viele neue Fähigkeiten, Fertigkeiten gefragt sind. Und ich wollte eben diese Möglichkeit nochmal aufgreifen, im Online, im Fernseher und im Radio sowie im Print, diese ganzen Grundlagen auch mit mehr Zeit nochmal zu lernen.
Hier sieht Meşale Tolu dann auch eine Verbindung zu ihrer früheren journalistischen Arbeit in der Türkei. Vor allem dort, wo es mit der Pressefreiheit nicht so gut stehe, seien profunde Kenntnisse in digitaler Medienarbeit von unschätzbarem Vorteil. Denn immerhin könnten sich die Menschen dann im Netz informieren.
In der Türkei ändert sich die Politik, die Themen in sehr kurzer Zeit. Und im Regionalen ist es aber so, dass man einen feineren Blick hat, manchmal auch mehr Zeit hat, um eine Geschichte anzugehen. Es ist eigentlich das verfeinerte Bild. Und ich finde, diese Grundlage, die ich mir hier nochmal aneigne, die ich hier eben besser ausfeile, die bringt auch sehr viel, wenn ich dann wieder eben über das große Bild, über die Politik im Allgemeinen schreibe.
Dass Meşale Tolu ausgerechnet bei der Schwäbischen Zeitung ein Volontariat begann, ist kein Zufall. Sie selbst stammt aus Ulm, also vom Rand des Verbreitungsgebietes der Schwäbischen Zeitung. Für die war der Fall Tolu damals auch ein Thema mit sehr starkem regionalen Bezug.
Fast jede Wendung haben wir gedruckt, in dem Fall, als sie im Gefängnis saß. Dadurch ist ein Kontakt entstanden.
Und über diese Kontakte sei auch die Idee geboren worden, Meshale Tolu als Volontärin einzustellen, erinnert sich Hendrik Groth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Das sei durchaus auch als Zeichen für die Meinungs- und Pressefreiheit zu verstehen.
Natürlich ist es auch einfach mal ein Merkzeichen. Hier Leute, unabhängige Journalisten, können auch in gewisser Maßen solidarisch sein mit Kollegen, die unter Druck sind. Und wir verteidigen halt unsere unabhängige Berichterstattung global.
Und wenn es sein muss, auch in Deutschland. Klar, Pressefreiheit habe hierzulande einen ganz anderen und viel besseren Stellenwert als in der Türkei, sagt Meshale Tolu.
Aber wir haben natürlich auch in Deutschland Probleme mit der Pressefreiheit. Es gab Fälle, dass manche Quellen einfach ihre Türen schließen und nicht mehr transparent sein wollen oder dass Journalisten und Fernsehteams auf der Straße angegriffen werden, weil sie eben ihren Job machen. Also das zeigt eigentlich, ja, ich bin heute frei, ich kann frei schreiben, aber es kann wieder auch in Deutschland wie in allen anderen europäischen Ländern schon passieren, dass eben diese Freiheit eingeschränkt werden will.
Und das, meint Meshale Tolu, werde sie niemals hinnehmen, weder als Journalistin in der Türkei noch als Volontärin in Deutschland. Dies habe mit ihrer ganz persönlichen Geschichte zu tun. Knast für unbequeme Beiträge, das wirkt nach.
Ja, man schätzt es anders ein. Man schätzt die Freiheit noch mehr wert, weil man eben weiß, was es bedeutet, wenn man der Freiheit beraubt ist. Von daher ist es schon so, dass ich natürlich einen anderen Blick drauf habe und sensibilisiert bin, ja.
Meshale Tolu in der Pressefreiheit. Thomas Wagner war bei der Schwäbischen Zeitung in Biberach.
Medias Res. 60 Sekunden für
Tom Hildenbrand, Journalist und Schriftsteller. Ich habe während der Europawahlen einen satirischen Tweet zur AfD gepostet und Twitter hat das für bösartige Wahlmanipulation gehalten und seitdem, seit ungefähr 120 Tagen, sind mein Konto gesperrt und der Tweet gelöscht. Ich habe versucht, Twitter davon zu überzeugen, dass es sich um Satire handelt, aber habe nie eine Antwort bekommen. Mein Anwalt hat dann beim Landgericht München eine einstweilige Verfügung erwirkt, in der sinngemäß drinsteht, Twitter, ihr müsst Hildenbrands Tweet wieder einstellen, denn ihr verletzt seine Meinungsfreiheit, die ihm vom Grundgesetz garantiert ist. Aber auch das hat nichts genutzt. Twitter ignoriert die einstweilige Verfügung und scheint sich nicht sonderlich für deutsche Gerichte zu interessieren und fürs Grundgesetz offenbar auch.
Die kommenden 5 Minuten hier im Deutschlandfunk gehören noch einmal Karl Wilhelm Fricke, Publizist, Deutschlandfunkredakteur und Kenner der staatlichen Unterdrückung und des Widerstands in der DDR. Er wird 90 Jahre alt. 1955 wurde Fricke gewaltsam aus West-Berlin in die DDR entführt und war dort 4 Jahre lang in Haft, ehe er wieder in den Westen konnte. In seiner späteren journalistischen Arbeit ging es Fricke stets um Freiheitsbewusstsein, um die innere Einheit Deutschlands, darum, den Diktaturen des Ostens auf die Finger zu schauen. Sebastian Engelbrecht mit einer Würdigung am heutigen Geburtstag.
Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Und willkommen zur ersten Ausgabe des Ost-West-Magazins mit Fakten, Namen, Hintergründen zur DDR und den deutsch-deutschen Beziehungen.
So begrüßte Karl Wilhelm Fricke Menschen in Ost und West zum Ost-West-Magazin im Deutschlandfunk. In dieser Ausgabe 1986 ging es unter anderem um den 11. Parteitag der SED und um Erich Honeckers Kronprinzen Egon Krenz. Karl Wilhelm Fricke, Journalist und Buchautor, war von 1970 bis 1994 leitender Redakteur der Ost-West-Redaktion beim Deutschlandfunk in Köln.
Im Ost-West-Magazin sollte über die aktuelle DDR-Information hinaus vertiefende, analysierende, kommentierende Arbeit angeboten werden, wobei eine weitere Komponente schon natürlich war, das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit der Deutschen hüben und drüben ein wenig stärken zu helfen, ganz im Sinne jener Konzeption, die ja seit 10 Jahren mindestens das Programm des Deutschlandfunks geprägt hatte, vom Dialogsender zwischen den Deutschen hüben und drüben.
Fricke war bekannt für seinen nüchternen Stil und für sachliche Informationen. In seinen Sendungen schlug er die Brücke zwischen Ost und West. Sein Spezialgebiet waren Opposition und Widerstand in der DDR. Dem Thema widmete er sich nicht nur, weil ihm die deutsche Einheit als politisches Ziel vor Augen war. Karl Wilhelm Fricke handelte als Journalist aus biografischen Motiven. Sein Vater wurde 1946 von der sowjetischen Geheimpolizei abgeholt, zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt und starb 1952 in der Haft. Fricke selbst wurde 1949 in der sowjetisch besetzten Zone wegen parteikritischer Äußerungen verhaftet, floh in den Westen, studierte in Wilhelmshaven und Berlin Jura und Volkswirtschaft. Als freier Journalist schrieb er über die politische Verfolgung in der DDR, wurde deshalb 1955 von einem Stasi-Agenten in Berlin gekidnappt. Fricke wurde wegen Kriegs- und Boykotthetze verurteilt und saß 4 Jahre in Haft. Erst im Stasi-Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen, wo er 15 Monate lang im Keller des Gefängnisses in Dunkelhaft saß, später in den berüchtigten Zuchthäusern in Brandenburg und Bautzen. Nach seiner Freilassung 1959 arbeitete Karl Wilhelm Fricke im Westen ungebrochen weiter als Journalist. Das Medium Radio liebte der Publizist besonders, weil es die Grenzen zwischen Ost und West mühelos überwinden konnte. Auch deshalb blieb er bei der Staatssicherheit ein gefürchteter Gegner. In einer Stasi-Akte findet sich über Fricke dieser Eintrag.
In seinen Beiträgen und Kommentaren verleumdet und entstellt er die politischen Verhältnisse in der DDR, Partei und Staatsführung, Justiz und Strafvollzug. Seine Bücher über das Ministerium für Staatssicherheit verfolgen das Ziel, das sozialistische Sicherheitsorgan der DDR international zu diskreditieren.
Frickes Bücher haben auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR in der zeithistorischen Forschung Bestand. Und sein Wirken im Deutschlandfunk bleibt unvergessen.
Für mich war der Deutschlandfunk in der Tat das Medium, in dem ich meine berufliche Aufgabe erkannte, nämlich einen Beitrag zu leisten zum Zusammenhalt und zum Bewusstsein der einen deutschen Nation. Und es gehört zu den größten beglückenden Erfahrungen, dass ich die Wiedervereinigung noch erlebt habe.
In den 1990er Jahren war Fricke Sachverständiger in 2 Enquetekommissionen des Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Ich glaube schon, die Auseinandersetzung, der Dialog über die Vergangenheit, das ist das Entscheidende. Das Unrecht, das muss zur Sprache gebracht werden, wie man so schön sagt.
Der Publizist Karl Wilhelm Fricke wird heute 90 Jahre alt. Sebastian Engelbrecht hat ihn porträtiert.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christine Keilholz. Ich bin Redakteurin bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus. Also der Arbeitstitel für meinen Text, den ich schreibe, was eine Analyse ist, der Arbeitstitel lautet: Die Lausitz, eine abgehängte Region und Labor für die Zukunft. Die Landtagswahl ist gerade 2 Tage her. Die Landtagswahlen sind gerade 2 Tage her. Die Region wird jetzt größtenteils von AfD-Abgeordneten in den beiden Landtagen vertreten. Man hat so den Eindruck, immer wenn es darum geht, eine strukturschwache Region zu zeigen, dann kommt die Lausitz ins Spiel. Und das ist für die Lausitz jetzt eine ziemlich neue Rolle. Also man ist sozusagen auf der großen Landkarte aufgetaucht in einer Rolle, die ja sicherlich zunächst mal nicht so positiv aussieht, aber man kann etwas draus machen.
Das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Gleich der Büchermarkt. Es geht auch um den neuen Roman von Alexander Häusser, Noch alle Zeit. Um Glückssuche, auch mit einer Journalistin, natürlich jung, natürlich aus Berlin, mit dem wunderschönen Namen Alva.